Hebräer 10. Was musst du tun, damit eine Beziehung den Bach runtergeht? Eine Ehebeziehung, eine Freundschaftsbeziehung, unsere Gottesbeziehung auch? Ist richtig, die Antwort ist nichts. Schlicht und einfach nichts. Tu einfach nichts und eine Beziehung wird erkalten. Manchmal ist es so, oft sind Ehemänner überrascht, wenn die Frau irgendwann kommt und sagt, wir haben uns auseinandergelebt oder im schlimmsten Fall, sie hat eine Affäre und sagen dann oft, warum? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, genau, das ist das Problem. Zu Beginn einer Beziehung redet man stundenlang und tauscht aus und was sensibel für ihren Gemütszustand und wie es ihr geht und was aufmerksam und ihr seid ausgegangen und du hast die Blumen nach Hause gebracht und all diese Dinge. Und dann irgendwann wirst du zu beschäftigt mit den Kindern oder mit der Karriere, mit den Hobbys, vielleicht auch nur mit dummen Dingen wie Fernsehen. Und du wirst abgelenkt und du hörst auf, in die Beziehung zu investieren. Und dann auf der anderen Seite, die Frau fühlt sich dann abgelehnt und fühlt ihre Gefühle verletzt, dann zieht sie sich zurück und hört auch auf zu investieren. So dieses schöne unbiblische, ja, wenn du nicht, dann ich nicht. Und ist nicht wachsam in den geistlichen Kampf, lässt negative Gedanken zu über ihren Mann und setzt vielleicht ihre Aufmerksamkeit, ihr Herz auf andere Dinge oder im schlimmsten Fall auf andere Männer. All diese sündigen, falschen Verhaltensmuster, die so natürlich sind für uns und die hervorbrechen, wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist beherrschen lassen und dann am Ende ist die Beziehung kaputt oder zumindest schwach. Und was tun wir dann? Uns scheiden lassen, weil es passt nicht mehr? Nee. Biblische Antwort ist, dass wir zurückkehren zu unserer ersten Liebe. Dass wir die ersten Werke wieder tun. Sie neu investieren, neu aufbauen. Aber das ist nicht der Punkt heute, den ich machen will. Der Punkt ist, dass unsere Beziehungen eine Tendenz haben, sich zu verschlechtern, zu verflachen, wenn wir sie nicht pflegen, wenn wir sie vernachlässigen. Beziehungen leben von Kommunikation, von Kontinuität, von Regelmäßigkeit, regelmäßigen Investitionen, das gilt für alle Beziehungen, für unsere Ehen, Freundschaftsbeziehungen, es gilt aber auch für unsere Gottesbeziehung. Es gibt im Englischen so eine alte Hymne, da heißt eine Zeile, My heart so prone to wander, prone to leave the God I love. Mein Herz tendiert dazu, irgendwie abzudriften, den Gott, den ich eigentlich liebe, zu verlassen. Das ist die Richtung, in die mein Herz gezogen wird in dieser gefallenen Welt. Und der Hebräerbrief, der wurde an Christen geschrieben, an Judenchristen, die mal brennende Herzen hatten für Gott. Die haben mal gebrannt für Jesus, die waren bereit zu leiden, die waren bereit verfolgt zu werden, die waren bereit Verlust zu erleiden für Jesus. Könnt ihr hier im Kapitel 10 in den Versen 32 bis 34 nachlesen. Und dann irgendwann sind sie müde geworden und sind weichgeklopft worden von dieser Welt und ihre Begeisterung für Jesus hat irgendwie nachgelassen. Und irgendwann war für sie Jesus nimmer mehr so wichtig. Und sie waren bereit oder sie waren vielleicht sogar an der Schwelle, Jesus zu verlassen und zurückzugehen in ihre alte jüdische Religion. Ist gut genug, ist einfacher. Und der Autor hat die letzten 10 Kapitel damit verbracht, uns zu zeigen, dass Jesus und das, was er für uns gebracht hat, so viel besser ist als der alte Bund. Dass Jesus unersetzlich ist. Und in den Versen 19 bis 21 hier in Hebräer 10 haben wir eine Art Zusammenfassung. Jesus hat uns etwas gebracht, was das Alte Testament und keine Religion dieser Welt dir bringen kann. Und das ist eine Gemeinschaft wirklichen Zutritt, richtige Beziehung zu Gott. Lasst es uns lesen. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Wir können mit Zuversicht in die Gegenwart Gottes kommen, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Wir haben einen Weg zu Gott. Jesus ist Mensch geworden, er hat ein sündenloses Leben für uns gelebt, er ist für uns gestorben, dadurch hat er einen Weg bereitet in Gemeinschaft mit Gott. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. Jesus ist unser Hohepriester über die Gemeinde. Unser wunderbarer Hohepriester. So lasst uns hinzutreten. Machen wir da mal einen Punkt. Lasst uns hinzutreten. Zusammenfassung, weil wir das haben. Wir haben etwas in Jesus, was sonst niemand hat, wonach alle Menschen sich sehnen, nämlich Zutritt zu Gott. Das ist diese wunderbare Wahrheit, die der Autor uns hier verkündigt hat und gelehrt hat. Und jetzt kommen wir in den zweiten Abschnitt des Hebräerbriefs. Im zweiten Abschnitt des Buches ist unsere Reaktion auf das, was Jesus getan hat. Und das ist immer so bei biblischen Wahrheiten. Im Angesicht dessen, wer Gott ist und was er für uns getan hat, was er uns gesagt hat, was wir in Jesus haben, da können wir nicht still bleiben und irgendwie untätig, gleichgültig bleiben. Hey, es war eine schöne Predigt, lass uns was essen gehen. Nee, sondern Gottes Wahrheit, es fordert eine Reaktion von uns, das ist immer so. Und die wunderbare Wahrheit, wir haben eine offene Tür bei Gott. Halleluja, offene Tür, Zugang zu Gott in Jesus. Und dann sagt uns der heutige Abschnitt dreimal, deswegen lasst uns. Eine Reaktion. Da müssen wir was tun damit. Wir haben Zutritt zu Gott, also lasst uns. Das erste sehen wir in Vers 22. Lasst uns hinzutreten. Hey, als Jesus für uns gestorben ist und all unsere Schuld bezahlt hat, die uns von Gott trennt, da ist der Vorhang im Tempel, der Menschen von der Gegenwart Gottes getrennt hat, von oben nach unten zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Durch Jesus. Die Tür zu Gott steht offen. Was wirst du tun? So dastehen und die offene Tür irgendwie anstarren und beobachten? Wirst du ein theologisches Buch schreiben über die offene Tür? Nee, lass uns hinzutreten. Ich hoffe, wir treten ein. Ich hoffe, uns ist bewusst, was für ein wunderbares Vorrecht es ist, dass wir eintreten dürfen in die Gegenwart Gottes. Es hat niemand anderer, es haben nur wir durch Jesus. Also lasst uns hinzutreten. Hinter dieser Tür, da ist das, wonach unser Herz sich sehnt. Da ist das, wozu wir geschaffen sind. Da ist Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Da ist die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Da wartet der Einzige, der unsere Herzen und unser Leben wirklich befriedigen kann, der unendliche, allmächtige, heilige, liebende Gott. Und weil du auf Jesus vertraust, bist du eingeladen, einzutreten. Also worauf wartest du noch? Komm, lasst uns hinzutreten. Und wie machen wir das? Wie treten wir in Gottes Gegenwart? Nicht indem du in einen Tempel gehst, auch nicht unbedingt indem du in der Kirche gehst und indem du irgendwelche Rituale durchmachst, nicht dadurch, dass du eine bestimmte Körperhaltung einnimmst, dich hinkniest oder stehst oder am Boden liegst. Ist egal, ob da deine Augen schließt oder ob du sie offen lässt. Nee, es ist ein geistlicher Akt, in Gottes Gegenwart zu treten, ein geistlicher Akt. Und das kannst du tun in deinem Büro, das kannst du tun in der Küche, das kannst du tun, wenn du im Krankenhaus liegst, im Bett liegst. Und du musst nicht warten, bis dieser Gottesdienst vorbei ist. Du kannst jetzt gerade da, wo du bist, dein Herz zu Gott erheben und sagen, Gott, ich komm. Und ich möchte den Rest dieser Predigt bewusst in deiner Gegenwart anhören. Und wenn du am Arbeiten bist, oh Gott, ich komme zu dir, ich hebe mein Herz zu dir und ich werde den Rest des Geschirrs, was ich noch spülen muss, gemeinsam mit dir spülen, in deiner Gegenwart. Ich werde meine Arbeit im Gespräch mit dir tun. Oh Jesus, du bist hier, du bist mein Retter, du hast mich versöhnt mit dir. Gott, ich bin dein Kind. Du liebst mich. Also komme ich zu dir. Du hast die Kraft, du hast die Weisheit, du hast die Liebe für alle meine Herausforderungen. Mit dir kann ich es gemeinsam angehen. Ich habe ein Bedürfnis und das kannst nur du stillen. Also komme ich zu dir. Du hast den Plan für mein Leben. Also gehe ich mit dir. Leute, das ist das Herzstück der christlichen Botschaft. Das ist das Herz des Christentums. Dafür ist Jesus gekommen, dass wir in intimer, persönlicher, enger Gemeinschaft mit Gott leben können. Und wenn wir uns so in unseren Herzen Gott nahen, dann fließen Ströme lebendigen Wassers. Es ist wie wenn eine Glühbirne mit dem Stromkreis verbunden wird. Da wird unser Leben hell. Da beginnen wir zu leuchten in dieser dunklen Welt und unser Leben bekommt eine Dynamik. Da wird unser Herz mit Hoffnung und mit Kraft und mit Mut und mit Leidenschaft gefüllt. Und deswegen wird der Teufel alles versuchen, was in seiner Macht steht, um uns davon abzuhalten, Gottes Gegenwart zu kommen. Er wird dich zu beschäftigt, zu abgelenkt halten. Als ich das studiert habe gestern, ich habe mir den Vers auf dem Post-it, auf so einem Notizzettel geschrieben und habe mir den an meinen Computerbildschirm geklebt, damit ich mich erinnere. Lasst uns hinzutreten. Und wenn ich beschäftigt bin, am Arbeiten bin, einfach einen Moment innehalten und mein Herz zu Gott heben und sagen, oh Vater, ich liebe dich. Danke, dass du da bist. Teufel wird versuchen, dich zu beschäftigt zu halten, zu abgelenkt zu halten. Der Teufel wird versuchen, dich zu verdammen. Dir zu sagen, hey, du bist zu schlecht. Du hast gesündigt, du kannst nicht einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Du kannst nicht Gemeinschaft haben. Aber das stimmt nicht. Wir können antworten, ja, ich kann. Nicht aus mir selbst, sondern durch Jesu Blut, durch das, was Jesus für mich getan hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat, sein perfektes, heiliges Leben ausgetauscht hat gegen mein sündiges Leben und dann an mein Kreuz gegangen ist und die Konsequenz meiner Schuld für mich erlebt hat. Deswegen kann ich kommen. Deswegen habe ich Freimut. Und deswegen laufe ich zu ihm. Mann, und wenn wir das jeden Morgen tun. Wie wäre das, wenn wir das jeden Morgen, bevor wir noch aus dem Bett steigen, tun? Unsere Herzen zu Gott erheben. Und dann den ganzen Tag lang immer wieder bewusst in seiner Gegenwart. Ich glaube, das wird unser Leben revolutionieren. Und Vers 22 sagt uns auch dann weiter, wie wir in Gottes Gegenwart kommen sollen. Vier Dinge. Erstens, er sagt so, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Mit ernsthaften Herzen. Nicht nur irgendwie äußere Religiosität. Nee, wollen wirklich ernsthaft im Herzen dabei sein. Mit wahrhaftigem Herzen, das heißt auch mit ehrlichem Herzen. Mit aufrichtigem Herzen, ohne Masken. Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Er weiß alles über dich. Er kennt deine Motivationen, er kennt deine Gedanken, er weiß, was dich bewegt, er kennt deine Fragen, deine Sorgen, deine Ängste, all dein Versagen. Du kannst und du musst ihm nichts vormachen. Gott ist vielleicht der Einzige in diesem Universum, zu dem du wirklich kommen kannst, so wie du bist. Und das ist so befreiend. Du kannst zu ihm kommen in seine Gegenwart und du kannst sagen, ich habe versagt, ich habe gesündigt. Ich fühle mich so ungeistlich, habe ein schlechtes Gewissen. Bin deprimiert, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt noch lieb habe. Ich fühle mich leer. Du kannst so kommen, wie du bist. Und es ist wunderbar, egal wo du gewesen bist, egal was du getan hast oder nicht getan hast, egal wie du dich fühlst, du kannst kommen in Gottes Gegenwart, in Jesus Christus. Und wenn du zu ihm kommst und wenn du ihm dein Herz ausschüttest, dann wird er dir wirklich begegnen, wenn du ihm aufrichtig begegnest, und es wird dich verändern. Du wirst verändert weggehen von dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott. Zweite, in voller Gewissheit des Glaubens. Oder Neue Leben-Übersetzung übersetzt, dass wir ihm ganz und gar vertrauen. Wir wollen zu Gott kommen voll Vertrauen. Gott, Jesus, hat den Weg frei gemacht. Er wird dich annehmen. Und es ist sein Wille, dass ich mich ihm nahe. Er will meinen Mangel füllen. Zu seiner Ehre. Er will mich befriedigen durch seine Gegenwart. Also ich kann zuversichtlich sein. Im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, wir sollen voll Glauben kommen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also wir kommen mit wahrhaftigem Herzen, wir kommen voll Glauben und dann drittens die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Du darfst wissen, dass deine Sünden vergeben sind in Jesus. Und so, wenn wir auf die Schnauze fallen, wenn wir sündigen, können wir unsere Schuld einfach bekennen, übereinstimmen, sagen, ja Gott, das ist Sünde in meinem Leben. Und ich darf umkehren, ich darf seine Vergebung in Anspruch nehmen und dann darf ich weitergehen. Weiter mit ihm. Wir müssen nicht mit einem schlechten Gewissen rumlaufen als Christen. Jesus hat unsere Schuld weggenommen. Der vierte Punkt ist hier, den Leib gewaschen mit reinem Wasser, also gereinigt von inneren und von äußeren Sünden. Wenn wir zu Gott kommen, dann sollen wir auch mit dem Wunsch kommen nach einem heiligen Leben. Das ist sein Wille, das ist sein Plan für dich. Ein heiliges und das ist auch ein heiles Leben, das steckt schon in dem Wort drin. Wenn du eigentlich wirklich in Sünde leben willst und nur irgendwie aus Tradition zu Gott kommst oder es irgendwie ja, so tust, um geistlich zu erscheinen vor den Leuten und irgendwie nur im Gebet zu Gott kommst, weil du irgendwas von ihm haben willst, aber mit dem Herzen nicht wirklich dabei bist, hey, das wird nicht funktionieren. Weil Gott kennt dein Herz. Und wenn du so zu Gott kommst, dann kommst du nicht mit wahrhaftigem Herzen, dann kommst du nicht aufrichtig. Und Jakobus sagt uns, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und so, wenn du so eine falsche Haltung hast, dann ist für dich das Programm umzukehren davon und Buße zu tun und mit dem rechten Herzen zu Gott zu kommen. Aber wir dürfen kommen. Egal was. Wir dürfen immer umkehren. Wir dürfen immer kommen im Vertrauen auf Jesus. Und das ist wunderbar. Der Weg ist offen. Der Weg ist frei. Also erstens, lasst uns hinzutreten. Und dann zweitens, in Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lass uns diese Hoffnung auf Jesus festhalten. Denn Gott steht absolut zu seinem Wort. Und er steht absolut zu seiner Verheißung, dass er jeden retten wird, der auf Jesus Christus vertraut. Er ist vertrauenswürdig. Und erinnert euch an den Kontext hier. Der Brief ist geschrieben an Judenchristen, die versucht waren, leiser zu treten, Jesus zu verlassen. Und er sagt ihnen hier, haltet fest an Jesus, weil er ist unsere Hoffnung, er ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Haltet fest am Bekenntnis der Hoffnung. Bekennt euch weiter zu Jesus, bleibt standhaft. Das ist auch ein Wort an uns. Bekennt euch. Lauft nicht irgendwie herum so als Undercover-Christen. Ja, ich glaube an Jesus, aber niemand in meiner Arbeit oder in meiner Schule weiß das. Hey, das ist eine gefährliche, das ist eine unbiblische Strategie. Weil der Teufel weiß genau, wer du bist. Und er wird dich dementsprechend behandeln. Meine Empfehlung, beste Strategie ist aus meiner Erfahrung, bekenn dich vom ersten Tag, wenn du irgendwelche neue Leute triffst oder in der Schule kommst oder auf eine neue Arbeitsstelle, bekenn dich vom ersten Tag zu Jesus. Ich bin Christ. Trag deine Bibel mit dir rum, stell dir einen Bibelspruch auf deinen Schreibtisch, häng dir ein Riesenkreuz um, egal wie, Jesusfisch auf dein Schulbuch, aber oute dich als Christ. Und wenn du das tust, ist es erstens mal viel einfacher, von Anfang an ein Zeugnis zu sein und zu Jesus zu stehen, als wenn du schon 10 Jahre mit den Leuten zusammenarbeitest und keiner weiß, dass ich Christ bin und ups, wird es irgendwie immer schwerer. Nee, oute dich von Anfang an. Und zweiter Grund ist, du sparst dir viele Versuchungen. Weil wenn die Leute wissen, wo du stehst, wirst du zu gewissen Dingen gar nicht mehr eingeladen und gewisse Dinge werden gar nicht mehr an dich herangetragen. Weil die Leute wissen, der ist Christ, der macht da nicht mit. Der will damit nichts zu tun haben. Ich bin damit gut gefahren, mit der Strategie. Bekenn dich vom ersten Tag an zu Jesus. Jesus ist es wert. Leute, Jesus hat sich nicht geschämt, nackt für dich am Kreuz zu hängen. Wirst du dich schämen, dich zu ihm zu bekennen, dass du an ihn glaubst? Es ist nur richtig und ist nur recht, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Wenn wir zu ihm stehen und ihn ehren. Und in Matthäus 10 hat Jesus gesagt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Also erstens, naht euch Gott, lasst euch von Gott stärken und zurüsten und euer Herz mit Hoffnung füllen. Zweitens, bleibt standhaft in eurem Bekenntnis zu Jesus. Und dann drittens, das dritte, lasst uns, wenn wir uns selbst gestärkt haben im Herrn, dann Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben. Das heißt hier, dass wir aufmerksam sind aufeinander, dass wir beständige Sorge tragen für unsere Geschwister. Acht haben auf sie, dass wir sie studieren, wenn wir so sagen wollen. Wie geht's dir? Wir wollen Sorge tragen, dass es den anderen gut geht. Hey, du guckst so ein bisschen deprimiert. Schaust ein bisschen traurig aus heute. Ist alles okay? Geht's dir gut? Kann ich für dich beten? Hey, du warst die letzten 2 Wochen nicht im Gottesdienst. Ist alles okay? Mal einen Anruf machen. Geht's dir gut? Hey, es sieht so aus, als kämpft ihr gerade in eurer Beziehung. Können wir euch irgendwie helfen? Lasst uns aufeinander, sagt er. Das ist etwas, was wir tun. Der Autor schließt sich hier mit ein. Das ist etwas, was wir aneinander tun als Christen. Lasst uns aufeinander. Ja, Gott hat der Gemeinde Älteste und Pastoren gegeben, Hirten, aber als Gemeindeleib sind wir jeder Einzelne ein Hirte von dem anderen. Es ist nicht nur die Aufgabe des Pastors oder der Ältesten, Leute anzurufen, die schon länger nicht mehr da waren, oder mit Leuten zu beten, Leute zu ermutigen. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe von jedem Einzelnen von uns hier. Meine Aufgabe, die Aufgabe des Pastors, ist vor allem die Heiligen, das seid ihr, zuzurüsten zum Dienst. Das tue ich vor allem, indem ich das Brot von Gottes Wort hier austeile. Und ja, Aufsehen, einen großen Überblick bewahr. Aber Leute, ihr seid die Seelsorger in dieser Gemeinde. Das ist euer Ding. Ihr seid das Gebetsteam. Ihr seid die Ermutiger. Ihr seid die Ermahner. Das ist etwas, was wir aneinander tun. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und wozu? Lass uns weiterlesen, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Dazu wollen wir uns ermutigen. Liebe, liebe Jesus, liebe deinen Mann, liebe deine Frau, liebe deine Kinder, liebe deine Arbeitskollegen, tu den Menschen Gutes. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und Jesus hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn sie sehen, dass ihr Liebe füreinander habt. Wirklich praktische, hingebende, aufmerksame, aufopfernde Liebe füreinander. Und Leute, wir sind das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Passiert es in deinem Leben und in meinem Leben, dass die Leute uns anschauen und Gott verherrlichen? Wenn nicht, dann haben wir noch viel Ermutigung zu tun. Dass wir einander ermutigen. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns einander ermutigen. Hey Kumpel, komm, lass uns gemeinsam für unsere Familien und unsere Frauen beten. Und lass uns gemeinsam Pläne schmieden, wie wir sie segnen können und wie wir sie lieben können. Komm, lass uns gemeinsam rausgehen und anderen Menschen von Jesus erzählen. Und hey Bruder, ich bete für dich, wenn du morgen dein Referat hältst in der Schule und da Jesus mit einbringst. Ich stehe dahinter. Hey, das ist eine gute Sache, tu das. Oh ja, wir kämpfen beide hier mit Versuchungen im Internet. Ich rufe dich morgen an, ob du sauber geblieben bist. Und ruf du mich morgen an. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Hey, lass uns zusammen einen Brief schreiben für einen verfolgten Christen, der im Gefängnis sitzt. Lass uns ermutigen. Und das heißt hier, zu guten Werken anreizen. Anstacheln, wenn wir so sagen wollen. Und das können wir tun mit Worten, hey komm, lass uns. Aber wir tun es vor allem auch durch unser Vorbild. Wenn die Marianne erzählt, mit wie vielen Leuten sie über Jesus geredet hat und hat sich wieder bekehrt und was Gott getan hat, das stachelt mich an, es auch zu tun. Und wenn die Frauen vom Gebetstreffen erzählen von den Gebetserhörungen, hey, das stachelt mich an, auch zu beten und Gott zu suchen. Und wenn ich sehe, wie liebevoll sich Inge und Hubert um Menschen in schwierigen Situationen kümmern, das inspiriert mich. Und wenn Aaron und Dani ihr Haus verkauft haben und Kinder in ein Flugzeug gesetzt haben, um dem Herrn in der Mission zu dienen, hey, das ermutigt auch mich, Glaubensschritte zu machen und dem Herrn zu vertrauen. Und wenn ich die Ruth beobachte und sehe, dass sie nicht schlecht, zumindest habe ich es noch nicht mitgekriegt, dass sie nicht schlecht über andere redet, hey, das fordert mich echt heraus. Aber damit wir einander so ermutigen können, ist es notwendig, dass wir in Gemeinschaft sind. Dass wir einander nahen. Dass wir umeinander wissen. Und deswegen sagt er hier, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wie kannst du andere ermutigen und andere anstacheln und anderen dienen, wenn du nicht in Gemeinschaft bist mit dem Leib Christi? Und ich rede jetzt nicht davon, nur von Sonntagmorgen in der Gemeinde. Aber in Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Am besten geht diese persönliche Gemeinschaft vielleicht in Hauskreisen oder Jugendgruppe, Gebetsgruppen, in diesen kleinen Gruppen, wo du wirklich umeinander weißt und wo bereit bist, dich zu öffnen. Oder in persönlichen Gebetsgemeinschaften, Gebetspartnerschaften, sich persönlich zu treffen und zu ermutigen. Das ist nicht was, was wir so als Gemeinde hier vorschreiben können und verordnen können. Aber ich möchte euch ermutigen dazu, trefft euch unter der Woche mal. Und wenn ihr euch trefft, dann nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit und fragt mal nach, hey, wie geht's dir wirklich? Was geht ab bei dir in deinem Leben? Gibt's was, wofür ich beten kann? Lass uns gemeinsam kurz in die Bibel gucken und aufeinander Acht haben. Ich möchte euch ermutigen, euch einzulassen auf diese persönlichen Kontakte, persönliche Gemeinschaft mit den Geschwistern. Auch auf einen Hauskreis. Aber ich glaube, auch unser Gottesdienst ist klein genug, dass es ein Stück weit passieren kann. Wir kennen noch jeder jeden, oder? Und wenn es hier irgendjemanden gibt, den du noch nicht kennst, dann wird es höchste Zeit, dass du auf die Person zugehst und dich vorstellst und einladest und dass ihr mal Gemeinschaft habt. Ein bisschen kennenlernt. Hey, und wenn du Gottes Geistesgaben und Gottes Wirken durch dich erleben willst, ist das der Ort, wo das passiert. Weil dafür sind die gegeben, für den persönlichen Dienst, aneinander. Aber das ist so wichtig, das Letzte hier, lass uns das Zusammenkommen nicht versäumen, mit dem Leib Christi. Ich habe noch niemanden getroffen, der sich vom Leib Christi entfernt hat und geistig gesund geblieben ist. So diese Leute, die Einstellung haben, oh, ich und Jesus, das ist genug und ich kann mit Gott auch beim Spazierengehen Gemeinschaft haben, der Herr und ich, ja, das stimmt. Aber es ist auch Gottes Wille, dass du in Gemeinschaft bist. Und wenn wir hier von christlicher Gemeinschaft reden, reden wir von Koinonia-Gemeinschaft. Nicht, dass wir am Sonntag in irgendein Kirchengebäude oder Gemeindegebäude rennen, dort die Stühle wärmen und dann so schnell wie möglich wieder rauslaufen, möglichst mit niemandem zu nahe in Kontakt zu treten. Nee, es geht um Interaktion mit den Geschwistern. Wie können wir sonst aufeinander Acht haben? Das Leben miteinander teilen, das ist, was Koinonia-Gemeinschaft bedeutet. Du bist ein Glied des Leibes Christi. Das heißt, du brauchst den Leib und der Leib braucht dich. Lasst uns aufeinander Acht haben. Aufeinander, lasst uns aufeinander. Das bedeutet, dass wir nicht nur auf uns selbst schauen und uns um uns selbst drehen und unsere Bedürfnisse und mein Ding. Und hey, das ist der Unterschied zwischen geistlicher Reife und geistlicher Unreife. Dreht sich dein Leben um Jesus und andere oder drehst du dich um dich selbst? Und wenn du dich der Gemeinschaft entziehst, dann bestiehlst du eigentlich dich selbst und du bestiehlst auch den Leib Christi. Und es ist gefährlich. Erinnert euch nochmal, der Kontext hier von dem Ganzen ist, dass hier Leute waren, die versucht waren, vom Glauben abzufallen. Und das Leben in Gemeinschaft ist ein Schutz für uns. Wenn ihr ans Grillen denkt oder an ein Lagerfeuer, ihr habt glühend heiße Kohlen und du nimmst eine Kohle weg und isolierst sie von den anderen Kohlen, dann wird die sehr schnell erkalten. Aber wenn es nahe zusammen ist mit den anderen glühenden Kohlen, dann bleibt sie warm, dann bleibt sie am Brennen. Und so ist es auch mit uns geistlich gesehen. Und seht hier, dass er hier sagt, im Vers 25, wie es bei einigen Sitte ist. Bei einigen ist es zur Gewohnheit geworden, dass sie Gemeinschaft vernachlässigen. Wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben gute Gewohnheiten, wir haben schlechte Angewohnheiten. Aber wir bauen Gewohnheiten. Und das prägt unser Leben mehr, als wir es wahrscheinlich zugeben wollen. Wir sind Gewohnheitstiere. Und man kann es beobachten, dass Menschen in schlechte Gewohnheiten reinfallen. Reinfallen ist eigentlich das falsche Wort. Sie gehen rein. Ja, es sind Entscheidungen. Du siehst Leute, die kommen ja, mal weniger und dann nur mehr ab und zu und dann irgendwann weniger und weniger. Und ich rede jetzt nicht zu denen, die krank sind oder auf Urlaub sind oder Schicht arbeiten. Aber so diese Tendenz, oh, Gemeinschaft ist nicht wirklich so wichtig. Und da kann sich eine Gewohnheit draus entwickeln. Eine Gewohnheit, nicht in Gemeinschaft zu sein mit dem Leib Christi. Und wenn wir ehrlich sind, zuallermeist sind es falsche Prioritäten. Sich meine Arbeit wichtiger nehmen als Gemeinschaft mit den Geschwistern. Oder mein Hobby wichtiger nehmen. Oder Unterhaltung, die Party am Samstagabend. Oder Fernseh gucken und dann komme ich nicht raus. Irgendwie ist mir das wichtiger. Oder selbst die Familie. Oh, Sonntag ist ein Familientag. Hey, du kannst deiner Familie nichts Besseres tun als in Gemeinschaft zu sein mit dem Leib Christi. Weil das wird dein Leben positiv beeinflussen. Und du kannst deiner Familie nichts Besseres tun, als sie in Gemeinschaft mit dem Leib zu bringen. Das offenbart schon ein erkaltenes Herz, wenn wir uns entfernen, wenn es uns nicht mehr wichtig ist. Vielleicht, wenn wir auch gar nicht mehr das wollen. Oh, ich will nicht Leute zu nah an mich ranlassen, weil vielleicht ermahnen mich die wirklich. Aber worum geht's? Ich möchte für Jesus brennen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte dranbleiben. Also kommt, sprecht in mein Leben. Bitte. Ich brauche das. Wir alle brauchen das. Betet für mich. Ich brauche es. Wir alle brauchen das. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und ich weiß, ich predige wahrscheinlich zu denen, offensichtlich ist er da, für die das kein Thema ist. Aber wenn das du bist und du bist zufällig heute hier, es gibt keine Zufälle, es ist eine Verabredung Gottes mit dir. Und er spricht hier in dein Leben. Wenn du jemand bist, der eine Gewohnheit entwickelt hat, Gemeinschaft mit dem Leib Christi zu vernachlässigen, dann kehr um. Richte dich neu aus. Und ich weiß, es ist schwer, Gewohnheiten zu ändern. Ich bete für dich. Um Kraft und um Weisheit. Aber es zu erkennen, ist der erste Schritt, dass dir bewusst wird, oh, oh, da läuft was falsch in meinem Leben. Und hey Leute, lasst uns daran denken, wie gesegnet wir sind, dass wir es tun können. Dass wir uns treffen können als Christen. Ganz offen, in Freiheit, ohne Gefahr. Das ist ein Geschenk. Für die Empfänger des Hebräerbriefs und für viele Christen heute ist es ganz anders. Die treffen sich unter Lebensgefahr. Die laufen oft stundenlang oder manchmal tagelang, nur um in Gemeinschaft zu kommen mit anderen Christen. Der Hebräerbrief wurde zur Zeit der Christenverfolgung geschrieben. Und wenn die Christen da zusammengekommen sind, da war das gefährlich. Und die Geschwister zu dienen, aufeinander Acht zu haben, wie wir hier gelesen haben, das hat oft ein Preisschild gehabt mit einem riesengroßen Preis. Wieder, ihr könnt im Vers 32 nachlesen. Die waren gewillt, zumindest an einem Punkt in ihrem Christenleben, zu leiden. Und dann als Geschwister verhaftet wurden für ihren Glauben und ausgespottet wurden und zur Schau gestellt wurden, da sind sie ihre Gefährten geworden. Ah, oh Mann, wenn ich den Bruder so und so im Gefängnis besuche oder auch nur zu Hause besuche, dann wissen alle, dass ich auch ein Christ bin und vielleicht werden die Römer kommen und auch mich verhaften und mein Haus und meinen Besitz beschlagnahmen. Und das ist passiert. Aber ich will es trotzdem tun. Mein Bruder, der braucht Ermutigung. Ich will hingehen, egal was es mich kostet. Warum mich beeindruckt das? Ich denke, wir können hier mindestens zwei Dinge sehen. Erstens, wie wichtig Gemeinschaft für uns ist. Es war es diesen Christen wert, ihre Freiheit, ihren Besitz aufs Spiel zu setzen. Es ist überlebenswichtig. Wenn ein Glied vom Leib abgetrennt wird, wenn du es nicht ganz schnell wieder annähst oder in Verbindung bringst, dann wird es sterben. Sehen, wie wichtig die Geschwister das damals genommen haben, in Gemeinschaft zu sein. Und das Zweite, was uns hier inspirieren kann, ist die Hingabe der Geschwister aneinander. Welch hohen Preis die bereit waren, zu zahlen, um einander zu dienen. Denkst du, du kannst ein bisschen Zeit, ein bisschen Bequemlichkeit opfern, um das zu tun? Also, Zusammenfassung von dem, was Gott uns heute gesagt hat. Erstens, lasst uns hinzutreten zu Gott. Lasst uns unsere Herzen mit dieser Hoffnung, die wir ihn haben, erfüllen und stärken in der Gegenwart von ihm. Zweitens, lasst uns an Jesus festhalten und ihn bekennen. Und drittens, lasst uns aufeinander Acht haben. Und das tun wir, indem wir zusammenkommen. Und als Letztes im Vers 25, tut das umso mehr, je mehr den Tag des Kommens Jesu, den Tag des Gerichts, herannahen seht. Jesus sagt, der geistliche Kampf wird intensiver werden. Und er sagt, die Liebe von vielen wird erkalten. Deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, inspiriert von Gott, umso mehr braucht ihr Nähe zu Gott und Standhaftigkeit und Gemeinschaft und Sorge füreinander und Ermutigung. Also lass uns diese Dinge ausleben. Amen. Vater, darum bitte ich, dass du uns Weisheit schenkst und wirklich ganz konkret zu jedem Herzen sprichst, heute Morgen, was es für uns bedeutet. Mach uns wirklich frei, schenk uns Freimut, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Mach uns standhaft, Herr, und mutig. Und ich bete, Herr, dass du uns konkret die Augen öffnest füreinander. Und dass wir es nicht aufschieben, dass wir heute, bevor wir nach Hause gehen, uns mal umgucken und einander studieren. Und aufeinander zugehen. Und mal fragen, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Kann ich dir irgendwie helfen? Vater, gib uns eine Sicht wirklich als Leib, Herr, dass wir ein gesunder Leib sind. Und ich weiß, wir können wachsen da drin, in dieser wirklichen Koinonia-Gemeinschaft. Herr, lass uns wirklich zu Ermutigern werden, dass wenn wir zusammenkommen, hier oder irgendwo zusammenkommen, dass es so ein Kraftwerk wird für unser Leben, wo wir einander ermutigen und bestärken und aufeinander Acht haben, einander ermahnen und einander beschützen, einfach ein Auge haben aufeinander. Hilf uns zu wachsen in diesen Dingen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.